Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dieser Vers, liebe Gemeinde und heute in besonderer Weise auch liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, dieser Vers soll der Predigttext für den heutigen Sonntag sein. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich denke, das ist ein Predigttext, der kurz genug ist. Den kann man sich merken. Wir kennen diesen Predigttext wahrscheinlich auch alle schon längst, weil wir ihn gehört haben, und zwar gehört haben als Einladung zum heiligen Abendmahl. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. In diesem Wort aus dem Psalm 34 hören wir, dass es hier um ganz sinnliche Erfahrungen auch geht, nämlich das Schmecken und das Sehen. Um das Sehen, liebe Gemeinde, geht es ja auch in der Epiphaniaszeit. Wenn wir den Sonntag Epiphanias und die Sonntage danach feiern, dann geht es darum, dass Gott in Jesus Christus seine Herrlichkeit zeigt und wir seine Herrlichkeit sehen dürfen. Darum geht es bei Epiphanias, wenn man das in einem kurzen Wort sagen darf, seine Herrlichkeit sehen. Und das haben wir im ersten Lied dieses Gottesdienstes ja auch miteinander gesungen. Vielleicht haben wir es noch ganz entfernt in Erinnerung. Du höchstes Licht, du ewiger Schein, du Gott und treuer Herr mein, von dir der Gnadenglanz ausgeht und leuchtet schön so früh und spät. So hat das gedichtet Johannes Zwick, ein Konstanzer Rechtsgelehrter und Pfarrer, ein Zeitgenosse Martin Luthers. Und so haben wir es ihm, diesem Dichter, nachgesungen. Du höchstes Licht, heißt es da, mit Blick auf Jesus Christus. Ein höheres, ein schöneres, ein größeres Licht gibt es nicht, will er uns damit sagen. Und wir sprechen es ihm nach. Du ewiger Schein, ein dauerhafteres Licht, ein beständigeres Licht und ein verlässlicheres als das, das den Namen Jesus Christus trägt, so ruft uns der Dichter zu, gibt es auch nicht. Und dann fügt er das kleine Sätzchen, den kleinen Ausruf an, du Gott und treuer Herr mein. So spricht er und schaut dabei auf Jesus Christus. Du Gott und treuer Herr mein. Hier also, indem wir auf Jesus Christus schauen, soll uns klar werden und wird uns klar, wenn wir richtig sehen und wenn uns die Augen geöffnet werden, wer denn eigentlich Gott ist. Wenn wir diese Zeile singen, hören und sprechen, du Gott und treuer Herr mein, dann dürfen wir an eine andere Geschichte denken, die wir im Neuen Testament am Ende des Johannesevangeliums lesen. Da spricht nämlich einer ganz ähnlich. Einer, dem wir vielleicht doch alle ein bisschen verwandt sind. Thomas heißt er, genannt der Zwilling. Dieser Thomas kann der Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi gar nicht glauben. Ach, und wie oft geht es uns doch wohl genauso, dass wir die Botschaft von Jesus Christus, von seinem Leben, Sterben und Auferstehen hören und uns fehlt der Glaube. Da stehen wir neben dem Thomas, genannt Zwilling. Wir nennen ihn mit dem Volksmund den ungläubigen Thomas und es geht uns oft so wie ihm. Und der Herr muss sich ihm selber zeigen. Und das tut er. Der Herr zeigt sich dem Thomas in aller seiner Herrlichkeit und Schönheit und Freundlichkeit. Und dann spricht dieser Thomas einen Satz, der so im Neuen Testament einzigartig ist. Ausgerechnet der uns bekannt ist als der ungläubige Thomas, spricht den im Neuen Testament einmaligen Satz zu Jesus: Mein Herr und mein Gott. Und so haben wir gesungen: Du Gott und treuer Herr mein. Und dürfen das nach der Feier des Abendmahls vielleicht uns noch einmal ins Gedächtnis rufen und auch vielleicht zu Hause nicht ganz vergessen. Du Gott und treuer Herr mein, so haben wir gesungen, mein Herr und mein Gott, spricht der ungläubige Thomas, weil Jesus Christus sich ihm zeigt. Darum geht es in der Epiphaniaszeit. Die Herrlichkeit Gottes sehen. Und darum geht es auch in dem Evangelium, das wir vorhin gehört haben. In der kleinen Geschichte von der Taufe Jesu. Da geht es auch darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Schmecket und sehet, hier in diesem Fall besonders sehet, wie freundlich der Herr ist. In einer Predigt zu genau diesem Text, in einer Predigt auch aus der Epiphaniaszeit, schreibt Martin Luther: Da sieht man, dass Gott im Himmel bei solcher Taufe seines Sohnes sich selbst mit aller Gnade ausschüttet. Was geschieht denn da? Der Himmel tut sich auf, der zuvor geschlossen war, und wird uns über der Taufe Christi ein Tor und ein Fenster aufgetan, dass man in den Himmel hineinsehen kann. Das ist natürlich nicht der trübe und verhangene Himmel, den wir heute Morgen sehen, sondern der Himmel ist da, wo Gott wohnt. Wir können Gott sehen. Und indem wir da hinschauen, sagt Martin Luther, sehen wir Eitel, Freundlichkeit, Gnade und Barmherzigkeit. Das ist so, als wollte Gott zu uns sagen: Ihr Menschen, wendet eure Augen und Ohren hierher und merket mit Fleiß, da habt ihr einen Menschen, der ist getauft. Wollt ihr wissen, wer er sei? Er ist mein lieber Sohn, an dem ich alle Freude und herzliches Wohlgefallen habe. Ihr dürft euch vor ihm nicht fürchten. Denn er steht da, nackt wie ein anderer Mensch, ganz wehrlos, führt kein Schwert und keine weltliche Gewalt. Vor mir, sagt Gott, dürft ihr euch auch nicht fürchten. Was ist hier Unfreundliches? Der Sohn Gottes, der ohne Sünde und ganz unschuldig ist, steht im Jordan und lässt sich taufen, tut etwas, das er gar nicht tun müsste. Der Heilige Geist kommt in allerfreundlichster Gestalt wie eine Taube auf Jesus, sodass Johannes der Täufer ihn sieht. Und Gott der Vater redet auf allerfreundlichste und verkündigt uns, dass er uns nicht irgendeinen Propheten und Apostel, sondern seinen eingeborenen Sohn schenkt, an dem er wohlgefallen hat. Dieser Stimme, sagt Martin Luther, Achtung, dieser Stimme sollte man womöglich sogar auf Nadelspitzen folgen. Wer diese Freundlichkeit Gottes verachtet, wer sie links liegen lässt, wer sie nicht haben will, so kann man im Johannesevangelium lesen, der braucht gar keinen Richter, der richtet sich selbst. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. So lockt uns Gott, so möchte er uns zu sich ziehen. Auch heute, indem wir miteinander das Abendmahl feiern. Denn darum geht es ja auch beim Abendmahl. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Da haben wir nun gerade die Geschichte vom Anfang des Lukas-Evangeliums gehört, wo Jesus getauft wird. Und am Ende schreibt Lukas eine Geschichte, die für das Schmecken und Sehen genauso wichtig ist für uns heute. Da erzählt er uns nämlich von Zweien, die unterwegs sind. Wir kennen sie alle unter dem Namen Emmausjünger. Sie gehen in das Dorf Emmaus von Jerusalem aus und sind traurig und resigniert. Sie haben ihre Hoffnung verloren. Denn der, der in ihrem Leben ganz, ganz wichtig war, der sie befreit hat von Schuld, der sie befreit hat von Not, der sie aufgerichtet hat, der sie getröstet hat, der sie begleitet hat, der ihnen gezeigt hat, wer Gott ist, wo ihnen die Augen aufgingen und sie erkannten, was das Wort Gott überhaupt meint. Genau der, der für sie alles bedeutet hat, der ist gekreuzigt worden. Und so gehen sie mit schwerem Herzen ihres Weges. Wir kennen die Geschichte. Und einer gesellt sich zu ihnen und fragt sie, was redet ihr denn da so traurig miteinander? Und sie sagen ihm alles, woran sie sich erinnern, dass sie Jesus so lieb gehabt haben und dass sie den, der ihnen am allerwichtigsten war, verloren haben und dass sie damit alles verloren haben. Und Jesus macht etwas ganz Seltsames. Er hält ihnen in dieser Situation größter Traurigkeit und größter Not und größter Verlassenheit, ja man muss sagen Gottverlassenheit, genau in dieser Situation hält Jesus ihnen, man kann sagen, eine Bibelstunde. Er hält ihnen eine Predigt. Er legt ihnen aus, was im Alten Testament steht. Denn das war ja ihre Bibel, das Neue hatten sie noch nicht. Jesus als Bibelstundenlehrer und als Prediger spricht zu ihnen und sie hören ihm zu. Und dann wird es über seinem Predigen und ihrem Hören Abend. Und es fällt das schöne Wort der Jünger, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wenn wir dieses Wort so hören, liebe Schwestern und Brüder, dann könnte man versucht sein zu denken, hier geht es nur darum, dass es Abend wird und dass man denn eben danach irgendwann ins Bett geht. Aber wer genauer hinhört und wer dieses Wort schon öfter gehört hat, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, der hört, dass hier in dem Wort Abend etwas viel, viel, viel Tieferes drinsteckt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wie viele Menschen hat dieses Wort schon getröstet, im Sterben. So sprechen die Jünger zu Jesus. Und Jesus bleibt bei ihnen. Und dann möchte ich uns vorlesen, was Lukas schreibt. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Darum soll es gehen in dieser Geschichte und wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Denn, liebe Gemeinde, es ist ja ein Missverständnis, wenn wir denken, hier soll uns eine Geschichte erzählt werden, die irgendwann einmal in der Vergangenheit passiert ist und dann hätte es sich damit gehabt. Nein, die Gemeinde, die diese Geschichte erzählt, erzählt uns damit, und wir dürfen es mit dieser frühen Gemeinde teilen, was denn beim Abendmahl geschehen soll und geschieht. Dass nämlich Jesus in unsere Mitte tritt, dass er uns das Brot bricht, dass er sich uns schenkt und dass dann unsere Augen geöffnet werden und wir ihn erkennen. Daran liegt alles beim Abendmahl. Wie geschieht das, dass wir ihn erkennen? Wir erkennen ihn, wenn wir auf sein Wort hören. Denn das Wort, so lehrt uns Martin Luther im kleinen Katechismus, ist beim Abendmahl ja das Entscheidende. Wir haben in der Kirche eine Rede, die ist manchmal missverständlich. Lasst uns das an dieser Stelle vielleicht einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir von Wort und Sakrament reden. Das muss man anders sagen, so habe ich lernen dürfen. Wir müssen immer von dem Wort Gottes reden. Und das Wort Gottes, das begegnet uns in verschiedener Gestalt, in der Predigt und in der Taufe und im Abendmahl. Alles drei ist Wort Gottes an uns, in verschiedener Gestalt, in verschiedener Weise. Im Abendmahl begegnet uns das Wort Gottes und es sagt uns die entscheidenden Sätze: für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Ich glaube, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, das ist ein Satz, den kann man sich auch merken. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Das darfst du dir merken. Das sollen wir nicht vergessen. Im Leben nicht vergessen. Denn im Leben werden wir viel hoffentlich noch erleben und tun. Und manchmal auch vieles, das wir dann lieber nicht getan hätten und dann hören dürfen. Für dich gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden, das ist Erlösung. So will Gott zu dir sprechen in seinem Wort. Und deswegen die Einladung zum Abendmahl an euch, liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, an uns alle immer wieder: schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut und der auf sein Wort hört. Nun mag einer fragen, woran erkenne ich denn, dass dieses Wort überhaupt das Wort Gottes ist? Vielleicht vier ganz kurze Bemerkungen dazu. Die eine: du erkennst Gott daran oder das Wort Gottes daran, dass er dir tröstlich seine Vergebung zuspricht und dein Herz und Verstand auf einmal sagt, ja, das, was das Wort Gott eigentlich meint, das sehe ich da in Jesus Christus. Da leuchtet der Glanz der Gnade Gottes. Das Zweite, dass du im Abendmahl erkennst, was denn eigentlich ein Mensch ist, also wer du bist und wer ich bin, wer wir alle miteinander sind. Wir sind solche, die von der Gnade Gottes leben. Das heißt ein Mensch sein und werden, von der Gnade Gottes leben dürfen. Und drittens erkennen wir, indem wir das Mahl feiern und das Wort Gottes hören, dass wir Geschwister sind, wir alle. Und zwar nicht nur die, die wir mögen, die wir sowieso schon immer mögen, sondern eben auch gerade die anderen, mit denen wir uns schwer tun. Wir werden durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Jesu Christi zu Schwestern und Brüdern gemacht. Und viertens dürfen wir erkennen, im Licht dieser Gnade, was man so ohne weiteres nämlich nicht erkennt, dass die ganze Schöpfung eine Gabe Gottes und sein Geschenk ist. Deswegen wird auch am Anfang des Abendmahls das große Gebet, das Loblied gesprochen, in dem wir mit der Schöpfung das Lob Gottes anstimmen und darin einstimmen. Das soll die Einladung zum Abendmahl für euch heute sein. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und das andere merkt euch auch, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.